Hallo und herzlich willkommen beim Dossier-Podcast. In dieser Folge hören Sie einen Mitschnitt vom Dossier-Hinterzimmer vom 3. Dezember 2025. Durch den Abend führte Julia Hernberg.
Herzlich willkommen zu diesem gemeinsamen Abend. Wir haben heute nicht nur den letzten Abend des Jahres als Dossierredaktion, sondern auch einen wirklich spannenden, und zwar einen Rechercheschwerpunkt, den wir vorstellen, den wir Georg, er und ich über mehrere Monate recherchiert haben und der jetzt ganz frisch rausgekommen ist und der uns wirklich sehr am Herzen liegt, dass das Thema bekannt und publik wird. Und zwar geht es um Erwachsenenvertretung. Also alleine das ist vielleicht ein Begriff, den auch nicht jeder und jede schon kennt, was damit gemeint ist. Wir werden da heute reingehen, was das eigentlich ist. Der Untertitel ist, ob sie wollen oder nicht. Also es geht um Menschen, die eine Erwachsenenvertretung haben und das sind nicht immer alle dabei, die das freiwillig haben. Und es geht sehr stark um die Qualität dieser Erwachsenenvertretung in Österreich. Es sind 70.000 Menschen, die eine sogenannte gerichtliche oder gesetzliche Erwachsenenvertretung haben und diese Entscheidungen eben nicht selber treffen können. Das wird irgendwann eben in dem Fall vom Gericht auch so festgestellt. Und dann wird jemand zugeteilt, der dann einfach helfen soll, unterstützen soll bei der Entscheidungsfindung im Alltag, im Leben. Und dieses System kommt an seine Grenzen oder ist schon darüber hinaus. Und da haben wir einfach auch in diesen Monaten einige Missstände gefunden, die wir gerne bekannt machen möchten, damit sich etwas ändert und verbessert. Wir werden auch ein bisschen reden über die Zahlen und die Entwicklung dazu. Warum haben Menschen eine Erwachsenenvertretung? Das sind eben Menschen, die nicht oder nicht mehr Entscheidungen ganz alleine treffen können zu ihrem Wohle. Und das ist oft aufgrund psychischer Erkrankungen, Lernschwierigkeiten oder auch dementieller Erkrankungen. Und das nimmt natürlich zu, dieser Bedarf. Und gleichzeitig gibt es nicht genügend Menschen, die diese Vertretungen machen können oder wollen. Also unsere Recherche über die Monate hat einfach gezeigt, wo dieser Schutz versagt für Menschen, die am allerdringendsten das notwendig haben. Wir haben heute 3 Menschen am Podium, die das aus verschiedenen Perspektiven beleuchten wollen. Und zwar eine Journalistin, die sich ganz intensiv vor allem mit dem Geschäftsmodell, also überall, wo Not entsteht, man glaubt es kaum, auch im sozialen Bereich entsteht Geschäftsmodell, die sich damit befasst hat, mit dem Thema Massekanzleien oder Vereine, die sich da in dieser Lücke einrichten langsam und was das eigentlich für die Qualität von einer Vertretung bedeuten kann. Begrüßen Sie mit mir meine sehr geschätzte Kollegin Ea Capella von Dossier. Dann haben wir einen Experten eingeladen, der sich eben wirklich von der Fachseite mit dem Thema Erwachsenenvertretung befasst, der auch an diesem neuen Gesetz, was 2018 kam, früher hieß es Sachwalterschaft, ganz früher noch war es die Unmündigkeit, der eben an dieser Reform mitgearbeitet hat, wo einfach die Selbstbestimmung von Menschen, die Unterstützung brauchen, im Zentrum steht. Und stellvertretender Fachbereichsleiter vom Vertretungsnetz Wien ist einer von 4 Vereinen, die diese Vertretung machen und der größte eben in Wien. Begrüßen Sie bitte mit mir Martin Malowitz, der auch für die Recherche sehr viel beigetragen hat. Und einen besonders spannenden Gast, entschuldigen Sie, haben wir heute, der extra aus Graz angereist ist, und zwar ein Anwalt. Das heißt, wir haben auch diese Perspektive von Anwaltschaft, die auch sehr viel Vertretungen übernimmt, dazu kommen wir heute, wo eben aber auch Missbrauch passiert. Und in Graz, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, gab es diesen Sommer einen Fall eines Erwachsenenvertreters, der seine recht schutzlose Klientel um sehr viel Geld gebracht hat. Und das wurde unter anderem erst aufgedeckt und aufgearbeitet von einem Anwalt. Und der ist heute eben hier und kann uns dazu viel sagen, was Kontrolle und Gerichte auch betrifft. Begrüßen Sie mit mir bitte Peter Edelsbrunner, der extra angereist ist. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Wir können mal aufs nächste Slide gehen, bitte. Sie sehen hier das Cover unseres nächsten Magazins. Sie sehen auf dem Cover 3 Menschen, die wir eben über Monate begleitet haben, deren Entwicklung, deren Schicksal als Menschen, die eine Erwachsenenvertretung haben. Ja? Und um diese Menschen geht es eben vor allem im Heft. Also wir haben einfach versucht, diese Perspektiven zum Zentrum zu machen, wie die das erleben, wo sie eigentlich sich was anderes erwarten, Fürsorge brauchen, sich etwas anderes wünschen oder auch dagegen wehren. Es gab auch ein bisschen die Frage, warum sind wir überhaupt auf das Thema gestoßen? Und zwar im Frühjahr hat sich das Vertretungsnetz an uns gewandt mit einem Fall, wo sie selber eigentlich befragt wurden und selber nicht genau weiterhelfen konnten. Und zwar geht es eben um Marlene, die man in der Mitte sieht. Marlene ist eine junge Frau, ist jetzt 27, ist Autistin und hat eine Mehrfachbehinderung, braucht einfach Unterstützung im Alltag. Und der Fall von Marlene ist im Heft eben sehr ausführlich geschildert. Um den werden wir heute nicht sehr tief gehen, weil da wird es wohl noch Medienberichte geben, weil da geht es genau darum, dass jemand, der eine Vertretung zugeteilt bekommt und mit dieser gar nicht einverstanden ist und wo da auch wirklich Sachen passieren, die in die Richtung Gefährdung gehen, dieser Person, diese Vertretung auch nicht mehr los wird, auch mit vielen Appellen vom Gericht. Und das war sozusagen der Anlassfall für uns, uns dieses Thema anzuschauen. Bitte nochmal aufs nächste Slide, weil wir wollen jetzt mal so allgemein einsteigen, wie sich der Bereich der Erwachsenenvertretungen in Österreich über die letzten Jahre entwickelt hat. Ja? Und man sieht sozusagen diese violette Säule, die oberste Säule, ist eben dieser Bereich der gerichtlichen Erwachsenenvertretungen. Also wo eben entweder die Vereine oder Anwältinnen oder Notarinnen vom Gericht beauftragt werden, die Vertretung zu übernehmen, was eben nicht immer dem Wunsch der Menschen entspricht, die diese Vertretung bekommen. Dann gibt es die gesetzliche Erwachsenenvertretung, die meist von Angehörigen übernommen wird, oder die gewählte Erwachsenenvertretung, wo auch natürlich Angehörige oder nahestehende Personen gewählt werden. Und vom Vertretungsnetz Wien ist heute eben da Martin Malowitz. Sie machen das seit vielen, vielen, vielen Jahren. Sie haben uns auch sehr unterstützt, bei der Recherche überhaupt ein Verständnis für das Thema zu entwickeln, uns auch sehr geholfen zu verstehen, welche Reform 2018 eigentlich begonnen wurde. Und vielleicht können Sie uns heute helfen zu verstehen, wo stehen wir denn heute? Was ist gelungen seither? Was ist das Wichtige an der Erwachsenenvertretung? Wo sind die Probleme?
Ja, erstens schönen guten Tag, schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Wo stehen wir? Ich denke, wir stehen bei einem ziemlich gut gelungenen Gesetz und einer ziemlich mangelhaften Umsetzung. Also ich würde gerne zwei Sätze vorher beginnen. Erwachsenenvertretung rührt von der Sachwalterschaft her und rührt von der Entmündigung her. Das heißt, wir haben irgendwie seit mehr als 100 Jahren die Entmündigungsordnung gehabt, dann in die 80er Jahre die Sachwalterschaft, mit dem Ziel einfach Menschen, die psychisch erkrankt sind, die eine sonstige Beeinträchtigung haben, jemanden zur Seite zu stellen, der sich um den Menschen kümmert. Also nicht als Geschäftsmodell, sondern wirklich einfach jemand zu haben, der die Wünsche der Person umsetzt. Österreich hat 2008 die UN-Behindertenrechtskonvention unterzeichnet. Also ein internationaler Vertrag mit der Verpflichtung, sie umzusetzen, allerdings mit dem Erfüllungsvorbehalt. Das heißt, Österreich hat sich vorbedungen zu sagen, ich setze nicht direkt die Konvention um, sondern ich suche mir aus, wie ich sie umsetze. Es war dann 2013 die erste Staatenprüfung in Genf. Wir noch immer mit der Meinung, wir haben ein gutes Sachwalterrecht. Das ist international relativ fortschrittlich gewesen. Genf, die UNO war der Meinung, es passt gar nicht so. Also es war wirklich vernichtende Kritik, wie es ist, im Sinne von Fremdbestimmung und jemand bekommt jemanden vorgesetzt. Und der Bund, sage ich jetzt bewusst der Bund, im Sinne des Justizministeriums hat es damals wirklich bemüht, ernsthaft bemüht, ein besseres Recht zu schaffen. Das heißt, wir sind 2018 dann gelandet mit dem Erwachsenenschutzrecht. Ich denke mal, logistisch gut gelungen. Mit dem ganz klaren Fokus im Sinn von, was sind denn die Aufgaben des Erwachsenenvertreters und die oberste Maxime im Sinn jedes Vertreters, egal ob es jetzt der Angehörige ist, der Verein oder Rechtsanwalt, ist einfach zu schauen, was sind die Wünsche, was sind die Vorstellungen der Person und der Person die Möglichkeit zu leben, geben, so zu leben, wie sie will. Das heißt, ich habe nicht diesen Normmensch im Sinn von, wird beschützt, wird abgesichert und ihm geht's objektiv gut, sondern wirklich meine Aufgabe als Vertreter ist einfach zu sagen, ich halte Kontakt mit der Person, ich muss wirklich die Person kennen auch. Es ist eine persönliche Beziehung. Und von dem herauf zu schauen, quasi, wie will der Mensch leben? Nicht wie finde ich es gut, wie findet die Gesellschaft gut, wie ist objektiv gut, sondern wirklich zu schauen, dem Menschen zu helfen, so leben zu können, wie es tut. Wo stehen wir? Wir stehen bei einem, glaube ich, ganz guten Gesetz. Und bei der Thematik, dass die passenden Vertreter einfach weiterhin fehlen. Das heißt, wir sind gestartet 2018 mit 53.000 Sachwalterschaften. Und vielleicht noch einen Seitenhieb. Damit das Gesetz funktionieren könnte, wäre es Voraussetzung, dass man alle Unterstützungsleistungen wirklich ausschöpft, die da sind. Das heißt, das neue Erwachsenenschutzgesetz sagt einfach, ein Vertreter darf nur dann bestellt werden, wenn die Person selbst mit Unterstützung nicht so leben kann, wie sie es möchte. Und das haben wir einfach eben im Widerspiel zwischen Bund und Ländern. Der Bund stellt die Vertreter zur Verfügung, die Länder sind diejenigen, die zuständig sind für den Sozialbereich und Gesundheitsbereich. Das heißt, ein Satz noch, bevor ich zu sehr aushole, solange einfach diese subsidiären Hilfen nicht zur Verfügung stellen, bin ich einfach weiter in der Thematik, in der wir im Sachwaltrecht auch waren. Ich habe zwar einen gesetzlichen Vertreter, nur die Unterstützungsleistungen fehlen nach wie vor und ja, letztlich ein Kompetenzproblem auch.
Danke mal für eben diesen Einblick, was die Grundlage ist dafür. Können Sie vielleicht mal schildern, was sind denn so typische Tätigkeiten, die eine Erwachsenenvertretung übernimmt? Was ist so ein Alltag?
Alltag ist, wir werden bestellt mit einem Gerichtsbeschluss, der möglichst genau definiert sein sollte, wofür ist der Vertreter überhaupt zuständig, für welche Wirkungsbereiche. Der Alltag ist letztlich, den Kontakt mit der Person zu halten. Persönlich, vom Gesetz her heißt es einfach mindestens einmal monatlich persönlich. Und sich um je nach Bestellungsbeschluss zu kümmern. Also oft geht es ums Geld natürlich, Einkommensverwaltung, Vermögensverwaltung, Schuldenbegleichen und dergleichen. Oft geht es um medizinische Angelegenheiten. Wenn die Person nicht mehr entscheidungsfähig ist, einfach für sie in medizinischen Angelegenheiten zu entscheiden. Und der Regelfall ist einfach der Kampf gegen die Windmühlen der Behörden und der Behörde einfach im weiteren Sinn. Das ist einfach je nachdem, was anfällt. Also ich bin als Erwachsenenvertreter, es gibt kein Portfolio zu sagen, das sind die 10 Punkte, das macht die Erwachsenenvertretung. Es umfasst im Grunde das ganze Leben. Also alles, was passieren kann, wo die Person nicht selbst entscheidungsfähig ist, ist meine Aufgabe als Vertreter, für sie einzuspringen.
Wir haben im Vorgespräch auch über diesen fiktiven Fall geredet, dass jetzt eine vertretene Person plötzlich zu uns sagt, ich möchte jetzt mein ganzes Geld dem Tierschutz spenden. Wie geht man damit um? Weil Sie haben ja als Erwachsenenvertretung auch eine Verantwortung, oder? Dass diese Person nicht mittellos plötzlich dasteht.
Also vom Gesetz, das Gesetz knüpft immer an, und auch die große Änderung zur Sachwalterschaft, dass man sagt, die Person bleibt grundsätzlich entscheidungsfähig. Das heißt, auch wenn sie einen Vertreter hat, man muss immer im Einzelfall beurteilen, ist sie in der Situation, bei dem Rechtsgeschäft, entscheidungsfähig. Trotz Erwachsenenvertretung. Und wenn sie das ist in dem Fall, darf sie selber Verträge abschließen, darf sie selbst Handlungen setzen, die genauso wirksam sein wie bei jedem anderen Menschen auch. Zu der Frage, wenn die Person zu mir kommt und sagt, ich will jetzt mein ganzes Geld haben für einen Tierschutzverein, Frage für mich jetzt nicht primär, mag ich Tiere oder finde ich selber gut, sondern was die Person, was sie tut. Und ich muss wirklich, glaube ich, mit ihr intensiv erörtern, ob sie die Entscheidung wirklich überblickt. Also nicht zu sagen, ja, nein, sondern warum will sie es? Hat die Person vielleicht eine Wohnung, muss eine Miete bezahlen, hat es andere Pläne gehabt, hat es Wünsche geäußert in der Vergangenheit, wo sie sagt, eigentlich wäre mir das genauso wichtig. Und das wirklich mit ihr im Einzelfall zu erörtern, ist es wirklich der Tierschutzverein jetzt oder geht es nicht doch um was anderes? Ist nicht wichtig, die Wohnung zu behalten und das und das und das zu haben oder ist es der Tierschutzverein? Und wenn jetzt mit dieser wirklich Auseinandersetzung mit der Person zur Ansicht käme, es ist der Tierschutzverein, warum auch immer, und sie ist entscheidungsfähig, dann ist es meine Verpflichtung, ihr das Geld auch wirklich zu geben. Es gibt dann nur eine Grenze, wo es heißt, die Person wäre besonders gefährdet, wo ihr als Erwachsenenvertreter sagen muss, okay, da ist die Grenze für mich, das kann ich nicht verantworten. Aber grundsätzlich, es liegt an der Person selbst zu sagen, das ist mein Wunsch und meine Verpflichtung als Vertreter ist auch, den umzusetzen.
Das heißt, da geht es ja auch darum, dass ich diesen Menschen kenne. Das heißt, dass ich irgendwie einschätzen kann, ist das jetzt etwas, was von außen vielleicht auf diese Person einwirkt, das Geld für wen auszugeben. Das heißt, ich brauche diesen Kontakt. Ich muss ja irgendwo mehr wissen, wie dieser Mensch leben will und so. Wie viele Betreuungen kann man qualitativ seriös machen zum Beispiel? Was ist die Grenze beim Vertretungsnetz?
Also die Grenze bei uns ist, dass wir führen mit bei einer 40-Stunden-Anstellung ist bei uns ungefähr zwischen 30 und 35 Personen, die man gut vertreten kann. Also wir bekommen quasi die Zahlen auch vom Bundesministerium für Justiz vorgesetzt, im Sinn von, die Erwartungshaltung gibt es an die Vereine, welche Zahlen wir erfüllen sollen. Und auch mein Ministerium ist wirklich vereinbart, das geht sich aus und das geht eben nicht mehr.
Können Sie irgendwie so prozentuell sagen, wie viele Anfragen von Gerichten müssen Sie ablehnen, weil Sie sagen, wir können über diese Grenze nicht mehr gehen, wir sind schon drüber?
Viel mehr als gewollt. Meine Situation ist einfach die, unsere Mittel sind beschränkt. Das hat seit die frühen 80er Jahre, seit das Sachwaltrecht gekommen ist, immer geheißen vom Ministerium, die Vereine können aufgestockt. Das heißt, irgendwie immer die Zusage, 50% mehr bräuchte man eigentlich und dergleichen. Es ist halt nie passiert. Das heißt, die Vereine sind zwar gewachsen, aber die Zahl der Sachwalterschaften ist genauso gewachsen und letztlich der Bedarf, glaube ich, ist um ein Vielfaches höher als die Personen, die man wirklich gut vertreten können.
Was passiert jetzt, wenn das Vertretungsnetz eben dem Gericht rückmeldet, wir können jetzt leider gerade nicht mehr aufnehmen? Was passiert dann?
Also vom Gesetz her gibt es einen Stufenbau, denke ich, ganz klar vorgibt, wer soll bestellt werden und wer soll nicht bestellt werden. Also primär Erwachsenenvertreter sollen Angehörige sein, sollen Personen sein aus dem sozialen Umfeld, die die Person kennen und die Vertretung bereit sind zu übernehmen und auch fähig sind. Wenn es keine Angehörigen gibt oder keine geeigneten Personen, ist die zweite Stufe die Vereine. Das heißt, das Gericht hat verpflichtend, uns anzufragen, ob wir Ressourcen haben zu übernehmen. Und bei den Vereinen ist es so, wir können noch ablehnen. Und im Regelfall, wie gesagt, sind viele Anfragen, regional auch unterschiedlich, aber oft halt die Antwort, tut leid, würden gerne, aber wir sind voll. Das heißt, wir sind sehr oft sehr voll. Und dann, wenn das der Fall ist, dann ist eben die Frage fürs Gericht, wer kommt sonst zum Zug? Und dann sind wir halt bei der Frage, okay, gibt es Rechtsanwälte, gibt es Kanzleien, die übernehmen?
Da können wir mal kurz bitte aufs nächste Slide gehen, weil da sieht man nämlich diese Entwicklungen, wer aktuell diese Erwachsenenvertretungen in Österreich übernimmt. Und man sieht, 40%, also das linke Feld, 40% aller dieser Erwachsenenvertretungen werden inzwischen eben über Rechtsberufe, also Anwältinnen und Notariate übernommen. Und nur noch ein Viertel von diesen vier Vereinen, die der Gesetzgeber dafür eigentlich vorgesehen hat. Und dann bleibt noch dieser Rest von den nahestehenden Personen oder andere geeignete Personen. Aber dieser Bereich der Anwältinnen und Kanzleien wächst halt recht stark, hat auch mit dem Gesetz zu tun, dass die verpflichtet sind, bis zu 5 Fälle im Monat aufnehmen zu müssen, auch wenn es dafür zum Beispiel keine Entschädigung gibt. Und es gibt aber auch Auswirkungen, dass es da die Entwicklung gibt, dass sich manche Kanzleien darauf spezialisiert haben, dass sie sagen, wenn ich eh schon muss sozusagen, oder es ist halt ein Bereich, der immer Bedarf hat, dann kann ich das vielleicht ganz gut ausbauen. Eher magst du uns vielleicht mal sagen, was du rausgefunden hast zu dem Bereich?
Du hast es richtig schon angesprochen, dass man da unterscheiden kann, gedanklich zwischen eben der Verpflichtung, die es jetzt seit Juli, glaube ich, wieder gibt, dass Anwältinnen 5 Vertretungen übernehmen müssen, ob sie wollen oder nicht. Und dann gibt es eben Anwältinnen, die haben sich darauf spezialisiert. Das ist legal möglich geworden eigentlich seit der Reform 2018, dass man sagt, okay, diese Anwältinnen dürfen mehr als eigentlich die gesetzliche Obergrenze, die liegt bei 15 Vertretungen oder Vorsorgemachten. Die Anwältinnen und Notare dürfen mehr als diese übernehmen, wenn sie gewisse Voraussetzungen erfüllen. Also die Rechtsanwaltskammern führen in jedem Bundesland Listen mit Anwältinnen, die eben diese besonderen Voraussetzungen erfüllen und die mehr als 15 Personen vertreten dürfen. Und was wir recherchiert haben, ist eben die Frage, okay, wie schaut denn die Betreuung bei solchen Kanzleien aus? Wie schaut die Vertretung bei solchen Kanzleien aus? Macht es einen Unterschied zu einem Verein? Und was wir sehr schnell gemerkt haben, ist, es macht einen sehr großen Unterschied, weil eben natürlich diese Kanzleien, die müssen profitabel sein. Also es ist eigentlich ganz klar, Anwältinnen wollen damit ein Geld verdienen. Und da ist es auch wichtig zu bedenken, Anwältinnen, die bekommen keine staatliche Förderung, wie zum Beispiel die Vereine. Und auch eine andere Einzigartigkeit im Anwaltsberuf, sie dürfen ihre Honorare eigentlich nicht selbst festsetzen. Weil gesetzlich ist es eigentlich ganz klar vorgeschrieben, wie viele Erwachsenenvertreter verdienen, unter Anführungszeichen. Also man spricht da immer von einer Entschädigung. Und die richtet sich eigentlich nicht nach der Tätigkeit, die Anwältinnen machen, also nicht nach dem Ausmaß, wie viel Arbeit das ist, sondern daran, wie viel die vertretene Person an Einkünften hat und an Vermögen hat. Und dieses System führt dann zu zwei Anreizen. Wenn ich als Anwalt in diesem Geschäftsfeld profitabel sein will, dann muss ich entweder sehr reiche Personen vertreten und oder sehr viele Personen vertreten. Und das ist genau das, was dann passiert, dass Anwältinnen in Wien und Niederösterreich vor allem teilweise hunderte Vertretungen führen. Also ich glaube, in Wien haben wir 4 Kanzleien mit über 300 Vertretungen, 6 über 300 und ich glaube 4 über 500 oder so. Also es sind richtig große Kanzleien. Und das führt auch schon zum Problem. Wir haben früher gehört, das Gesetz ist eigentlich sehr gut und sieht einen sehr intensiven Kontakt mit den Vertretenen vor, weil es eben darum geht, die Selbstbestimmung der Betroffenen zu wahren und wirklich umzusetzen, was die sich wünschen, was ihre Bedürfnisse sind. Und genau das wird aber in so einem Massenbetrieb nicht möglich.
Und es ist ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, nicht die Kanzlei eingetragen als die Vertretung, sondern die Person, oder? Ich kann ja nur als Person eine Vertretung. Das heißt, es ist eine Person, die dann für 300-400 Personen die Vertretung eigentlich übernommen hat.
Ja, genau. Also der Gesetzgeber hängt das wirklich an den Personen auf. Und es ist auch wirklich das Verhältnis so gedacht vom Gesetzgeber, dass wirklich eigentlich der Anwalt einmal im Monat dorthin fährt, seine Klientinnen besucht. Und in Einzelfällen darf man das auslagern. Das hat die Judikatur dann irgendwie sozusagen festgestellt, dass das eben in der Praxis bewältigbar wird. Aber was nicht erlaubt ist, ist, dass eben dieser Kontakt vollständig und komplett ausgelagert wird. Und da sind wir bei der Recherche drauf gestoßen, dass das eigentlich halt die Praxis ist. Und dass das eigentlich auch nicht nur innerhalb der Kanzlei ausgelagert wird, sondern sogar an andere Firmen übergeben wird.
Wie schaut das aus? Also das heißt, ich habe jetzt Frau Müller, die Anwältin ist, die sich meldet bei Gericht, sagt, ich möchte gerne mehr als 15 Fälle übernehmen. Die hat dann irgendwann 100 Fälle. Wie schaut das dann aus?
Also die Fälle, die wir untersucht haben, da war das so, dass eben diese großen Kanzleien oder halt diese Anwältinnen mit sehr vielen Vertretungen, um diese eben bewältigen zu können, Personenbetreuerinnen engagieren. Und das ist so, dass dann eigentlich die den Kontakt wahrnehmen. Die gehen einmal im Monat hin und sollten dann mit dem Anwalt Rücksprache halten, was diese Person braucht oder nicht braucht. Das Spannende oder Problematische ist, dass das eigentlich alles sehr inoffiziell ist, weil diese Realität eigentlich vom Gesetz gar nicht vorgesehen ist. Und es ist auch in den Fällen, die wir zumindest untersucht haben, in der Hinsicht problematisch gewesen, dass diese Personenbetreuerin eigentlich so genutzt wurden, dass man eine zusätzliche Barriere zwischen dem Vertretenen und seinem Vertreter aufbaut. Also da wurden Wünsche teilweise nicht, also auf Wünsche wurde nicht reagiert. Und wir haben wirklich einen Fall, wo ein vertretener Mann seit über einem Jahr seinen Anwalt nicht gesehen hat. Und der ist nicht mal zu einem Antrittsbesuch gekommen. Also der wirklich ein Jahr lang oder über ein Jahr lang nicht gewusst, wer der Mann ist, der für ihn bestimmt.
Bei diesen Vereinen, also wir haben ja da auch ein paar gefunden dann, oder die wurden uns dann auch irgendwie genannt von den Kanzleien, und wir waren bei einer dieser Großkanzleien eben auch, Georg und ich, die wir nicht nennen dürfen, und haben dann gefragt nach einem ganz speziellen Verein, und eigentlich hat dieser Anwalt dann gesagt, er hat die halt engagiert, aber er kennt sie nicht einmal, ja? Also er hat die selber noch nie gesehen zum Beispiel. Wie ist denn das, also lagert das Vertretungsnetz auch gewisse Tätigkeiten aus, weil Sie sagen, es geht nicht mehr? Oder ist das etwas, wo Sie sagen, es ist gar nicht verhinderbar, weil der Bedarf so groß ist, dass man gewisse Teile auslagern muss?
Die Antwort ist einfach nein. ich kann die Tätigkeit nicht auslagern, vor allem, weil es keine Tätigkeit ist, die jetzt keine Verwaltungstätigkeit ist, sondern nochmal, es ist eine persönliche Tätigkeit. Es geht darum, wirklich den Menschen zu kennen, für den ich wirklich verantwortlich bin als betrauter Mitarbeiter vom Verein oder als bestellter Rechtsanwalt oder Person. Ich glaube, ich tue mir immer leicht, quasi, wenn es um finanzielle Angelegenheiten gibt, das kann schon jemand tun quasi. Das ist jetzt nicht die große Kunst. Nur wenn es so ist, dass der Klient plötzlich wie eine Krise hat, in die Psychiatrie kommt, ins Spital kommt, einen Unfall hat, was auch immer, bin ich derjenige, der sagt, okay, wie soll es weitergehen? Und wenn ich die Person nicht kenne und man wirklich kenne und ihre Wünsche kennen, dann ist es, glaube ich, völlig unverantwortlich und auch wirklich jetzt abseits des Gesetzes zu sagen, okay, jetzt entscheide ich aber. Ich habe die Person, wie in dem Fall, ich glaube, es waren über 400 Tage sogar, nie gesehen gehabt. Und dann bin ich derjenige, der die Verantwortung übernimmt und sagt, ein bisschen polemisch quasi, für sein Leben. Und das ist ein Modell, das nie vorgesehen war in der Form.
Du hast ja noch dann mehr gefunden, weil ja auch diese Vereine teilweise jetzt schon ein Ressourcenproblem kriegen. Was passiert dann?
Genau, also es sind Unternehmen und nicht Vereine in dem Fall gewesen. Es ist so, dass eben im Schatten dieser Anwaltskanzleien eine eigene Branche entstanden ist, im Feld der Personenbetreuung. Das sind Unternehmen, die bieten das sogenannte Case and Care Management an und richten sich damit wirklich ganz speziell an Erwachsenenvertreterinnen. Und wir haben eine so eine Firma uns ein bisschen genauer angeschaut, die ist ansässig in Wien. Und das ist so, dass die Betreuerinnen, die dann eigentlich wirklich den Vertreterinnen treffen, nicht mal bei dieser Firma angestellt sind, sondern das sind Werkvertragsnehmerinnen. Also wir sprechen da eigentlich von Subunternehmerinnen, die da sehr, sehr hochsensible und persönliche Aufgaben übernehmen.
Und die machen das wahrscheinlich nicht ehrenamtlich? Das heißt, wer zahlt denn diesen Service?
Das ist auch etwas, was eigentlich so im Gesetz nicht vorgesehen ist. Oder wo man sagt, man geht eigentlich so einen Zwischenweg. Offiziell übernehmen so Personenbetreuerinnen dann oft irgendwie so eben die Personenbetreuung, weil ein Erwachsenenvertreter muss nicht mit der Person einkaufen gehen zum Beispiel oder muss die nicht zur Behörde begleiten, sondern muss jemanden organisieren, der mit der Person dorthin geht. Und diese Art von der Personenbetreuung, die auch wichtig ist, die übernehmen die Betreuerinnen, nur dass sie dann halt inoffiziell auch diese Kontaktpflicht mit erfüllen und dafür dann aber nicht vom Anwalt, von der Anwältin bezahlt werden, sondern das wird auch den Betroffenen in Rechnung gestellt.
Aber über die Kanzlei dann sozusagen, bei der monatlichen Abrechnung oder so?
Genau, also über die Kanzlei, ja.
Aber das heißt, die wissen wahrscheinlich oft nicht einmal, dass sie dafür bezahlen gerade.
Also in unseren Fällen, die wir nachrecherchiert haben, haben die Betroffenen da gar keinen Einblick gehabt. Also die haben zwar vom Gericht, ich glaube, jährlich bekommt man das auch zugeschickt, die Ausgaben, aber es ist sehr schwer für den betroffenen Mann gewesen, das nachzuvollziehen. Also das sind ja Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind.
Jetzt haben wir recht viel Schlechtes gehört über die Anwälte. Jetzt möchte ich natürlich Sie reinholen. Können
das ist wir jetzt nicht ungewohnt.
Die nächste. Na, warten wir noch mit der nächsten Folie. Warten wir noch. Also Herr Ilsbrunner, Sie sind ein anderes Beispiel, habe ich zumindest den Eindruck gehabt, von was ich von Ihnen weiß. Sie sind selbst Anwalt in Graz, ja. Und auch Sie übernehmen Erwachsenenvertretungen.
Ja, auch ich übernehme Erwachsenenvertretungen. Ich übernehme auch mehr wie 15. In der Steiermark sind in diese Liste eingetragen 10 Anwälte. Davon ist ein Kollege über 80 und die anderen sind auch schon am Überlegen, sich aus der Liste wieder austragen zu lassen, weil der Oberste Gerichtshof gesagt hat, diese Anwälte, die bereit sind, das unter der Kammeraufsicht zu machen, sich für besonders geeignet gefunden haben, die müssen übernehmen und haben kein Ablehnungsrecht. Und das ist ein Grund, den der Oberste Gerichtshof uns gegeben hat, zu sagen, wenn wir das qualitativ gut und hochwertig machen wollen, dann müssen wir auch sagen können, es reicht. Der Verein darf ablehnen, wir dürfen das nicht. Und das ist ein Grund, warum zum Beispiel in manchen Kammern, Bundeskammern, also Bundesländerkammern von den Rechtsanwälten gar keine Kollegen eingetragen sind, weil ihm dieses Ablehnungsrecht nicht bestehen soll. Das heißt, du hast als Anwalt, der vielleicht so wie ich 20, 25 hat und sagt, so mehr geht nicht mehr, ich habe nicht mehr Ressourcen, meine Mitarbeiterinnen geht nicht mehr, noch ich kann nicht mehr betreuen, ich möchte keinen mehr übernehmen, sagt der Oberste Gerichtshof, ist mir egal, du bist in die Liste eingetragen, du musst. Dir steht dieses Ablehnungsrecht, das dem Verein zusteht, nicht zu. Diese Problematik der mangelnden Ressourcen an geeigneten Erwachsenenvertretern hat dazu geführt, dass die Justizministerin erklärt hat, es tut uns leid, liebe Notare und Anwälte, ihr werdet ab sofort wieder 5 Stück jeder übernehmen müssen. Und man kann sich das nur als Beispiel so vorstellen, es ist so, wie wenn bei einem Arzt im Krankenhaus sagt, es tut mir leid, wir haben zu wenig Herzchirurgen, ab sofort kommt der Zahnarzt, der hat das eh irgendwann einmal gelernt, dass es ein Herz gibt und operiert jetzt im offenen Herzen. Wir sind als Anwälte, und das spreche jetzt für die Anwälte generell, nicht ausgebildete Sozialarbeiter. Wir haben Kenntnisse im Rechtsbereich, wir können ein Sozialhilfeverfahren führen, wir können ein Pflegegeldverfahren führen, aber wir können nicht jede sozialarbeiterische Tätigkeit abgrenzen. Das ist genau das Problem, das wir haben. Und das führt jetzt eben dazu, durch diese Neuregelung, jeder Anwalt muss 5 übernehmen. Man kann das aus einem einfachen Rechenbeispiel machen, und da danke ich Ihnen für Ihre Zahlen. 30 als 40, bei einer 40-Stunden-Kraft, 30 Erwachsenenvertretungen, das entspricht circa 26 Stunden im Monat. Wenn man jetzt bedenkt, dass bei den 5 Personen vielleicht niemand in der Lage ist, und diese Fälle kommen sehr oft vor, dass man eine Entschädigung bekommt, dann sind das 26 Stunden im Monat, die man durchschnittlich aufwenden muss, ohne eine Entschädigung zu bekommen. Und das aber ohne eine staatliche Förderung. Und dass das bei den Anwälten nicht auf große Hoffnung und großes Mitgefühl stößt, ist klar. Und deswegen wird dieses System über kurz oder lang mehr Ressourcen in den Vereinen brauchen, weil man sieht, 40% machen die Anwälte und Notare aus. Und davon sind jetzt zum Glück, zumindest in der Steiermark, solche Exzesse, wie sie in Wien gibt es bei uns nicht, Gott sei Dank.
Was sind denn so Tätigkeiten auch, die bei Ihnen öfter vorkommen, wo Sie sagen, Sie haben Ihre 15, 20, 25 Betreuungen, was brauchen die Menschen von Ihnen, was jetzt über das rein Rechtliche hinausgeht?
Ich könnte darüber ein Buch schreiben. Es geht vom Einkaufen von Unterwäsche über die Besorgung von Rasierapparaten genauso hin wie bis zur Führung von Eheanfechtungsklagen, das kommt natürlich ins Juristische hinein. Es ist der Anruf mitten in der Nacht, dazu muss man sagen, mein Handy ist rund um die Uhr eingeschalten, und da kommt mitten in der Nacht der Anruf von der Polizei, es wurde gerade wieder von einem Betroffenen Außenspiegel heruntergetreten, die andere Dame ruft an und sagt, die Heizung funktioniert nicht am Sonntag, und dann muss man dorthin fahren, ich bin weder gelernter Elektriker noch Gaswasserinstallateur, man kann es ja eh nur versuchen oder einen Notdienst organisieren, und wenn ich sage, ich schaffe es selber nicht, dann ja, es gibt nichts, was es nicht gibt. Der Ankauf des Handys, der Ankauf von Kleidung, der Anruf, ich benötige jetzt ein neues iPhone, weil mir meines runtergefallen ist, habe aber kein Einkommen. Alles gibt es. Es ist wirklich nicht nur juristisch, und das ist das Fordernde auch an diesem Beruf, gerade für uns in der Juristerei, die wir damit überhaupt nicht wissen, wie wir umgehen sollen. Das ist teilweise, muss man ehrlich sagen, Learning by Doing.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, diese Auswüchse wie Niederösterreich mit diesen Massekanzleien, die da einfach drumherum entstehen, gibt es in der Steiermark nicht. Dafür entsteht dort ein anderes System aus dieser Not heraus, und zwar, dass sehr viele Vertretungen von Privatpersonen gemacht werden. Und wir haben auch eine Annonce zum Beispiel dann gesehen, wo wirklich ein Gericht aus dieser Not, dass sie zu wenig Vertretungen finden, in der Zeitung inseriert, sie suchen private Erwachsenenvertretungen, die das ehrenamtlich machen. Man braucht eigentlich gar nichts außer volljährig sein und sich gern um die Belange anderer Menschen kümmern. Man kriegt auch eine Entschädigung. Es war ein Jobinserat eines Gerichts, ja, in der Steiermark. Und wie ich eingangs erwähnt habe, gab es diesen Sommer einen sehr spektakulären Missbrauchsfall eines privaten Erwachsenenvertreters, der eben dann recht beliebt war in der Steiermark bei Gerichten, und der aber aufgeflogen ist, dass er denen das Geld aus der Tasche geräumt hat, und zwar ordentlich, insgesamt mindestens 37 Betroffene, denen mindestens 700.000 Euro gestohlen worden, 713.000. Sie haben maßgeblich dazu beigetragen, dass das überhaupt bekannt geworden ist und dass es strafverfolgt wurde. Wie kamen Sie zu diesem Fall?
Ja, dieser Fall war relativ spektakulär, hat relativ einfach begonnen. Es war so, dass dieser Erwachsenenvertreter seit Jahren tätig war. Es war ein Privater, ein Magister, hat sich herausgestellt, der Magistertitel stimmt nicht ganz. Den hat er nie gemacht. Es war MSC, aber man schreibt ihn um, weil es in der Branche halt besser klingt. Er hat auch kein Pharmaziestudium abgeschlossen, kein Psychologiestudium, es war eigentlich nichts. Er hat das über Jahre aber vorher schon als Erwachsenenvertreter, als privater Erwachsenenvertreter gemacht und hat sich auch so ist es auch immer transportiert worden, wirklich eingesetzt. Irgendwann hat sich bei ihm eine Veränderung scheinbar privater Natur ergeben, sodass er angefangen hat, die Sachen schleifen zu lassen. Er hat die jährlichen Berichte nicht gemacht, es kamen Beschwerden auf, Rechnungen wurden nicht bezahlt und die einzige Abhilfe, die in solchen Situationen ist, ist, man wendet sich ans Gericht. Und dann hat das Gericht natürlich gesagt, naja, was ist, und ihn aufgefordert zur Stellungnahme und hin und her. Und irgendwann kam es dann, dass aufgrund gerichtlicher Notwendigkeit eine Änderung beim Richter stattgefunden hat. Es wurde ein anderer Richter, im konkreten Fall eine Richterin, zuständig. Und diese Richterin, und das ist eigentlich paradox, wenn man sieht, was da rausgekommen ist und wie das angefangen hat, hat mich am Gang darauf angesprochen und sagt, Sie, das ist ein komischer Fall, da werden größere Beträge von einem Konto auf ein Taschengeldkonto überwiesen. Und er berichtet nicht und er meldet sich nicht, sagt, können Sie das noch übernehmen? Und ich sage, ja, ich mach's. Hab den übernommen, hab mir den Kontozugang besorgt, nachdem das rechtskräftig war, und habe mir diese Kontoverdichtung angeschaut über die letzten Monate und Jahre und bin dann am nächsten Tag draufgekommen nach einer Nachtschicht, da stimmt mehr nicht, sondern da wurden nicht nur die Beträge auf das Taschengeldkonto überwiesen, sondern von dort wieder auf ein weiteres Konto. Und dieses Konto ist, der IBAN war immer der gleiche. Und der Verwendungszweck jedes Mal ein anderer. Die Empfängernamen, jedes Mal ein anderer Empfängername, aber immer der gleiche IBAN. Und dann war mir schnell klar, das wird wohl eher in die strafrechtliche Ecke gehen, und habe dann mit ihm ein Gespräch geführt. Er saß mir gegenüber und ich habe gesagt, wollen Sie mir noch was sagen, geben Sie mir die Unterlagen? Nein, wenn Sie wollen, ich könnte noch ein paar abgeben, weil er hatte zu dem damaligen Zeitpunkt rund 40 Stück. Und ich habe gesagt, na, ich übernehme nur bei gerichtlicher Umbestellung, so sicher nicht. Und wusste schon, wenn ich heute am Abend die Kanzlei verlasse, dann werde ich eine Nachtschicht einlegen und werde am nächsten Tag die Strafanzeige einbringen. Das war die erste von in Summe 19 Strafanzeigen. Ich habe diese Strafanzeige dann auch dem Gericht gegenüber kommuniziert und gesagt, da ist was dran, das ist jetzt nicht nur ein Schuss ins Blaue, sondern ich kann das alles beweisen. Und dann wurde sukzessive umbestellt, sodass ich letztlich 16 dieser 41 Betroffenen, ein paar sind zwischenzeitlich verstorben, da habe ich die Verlassenschaftskuratelle übernommen, 16 übernommen habe und bin draufgekommen, das war ein System. Er hat in jedem Akt, wenn er Geld braucht hat, hat er es einfach von Betroffenen genommen, sich selbst oder einen Dritten überwiesen und hineingeschrieben, Heimkosten, Depotkosten, Arztkosten etc. Das Ganze ging so weit, dass zum Beispiel ein Betroffener kurz davor stand, aus einem Obdachlosenheim von der Polizei abgeholt zu werden und in die Ersatzfreiheitsstrafe für eine Verwaltungsstrafe geführt zu werden. Der hätte 350 Euro offen gehabt, aber die konnte er natürlich nicht bezahlen, weil er war komplett ausgeräumt, das Konto. Dafür wurde zum Beispiel eine Rechnung einer Privatärztin bezahlt. Und wenn er in einem Obdachlosenheim ist und eine Privatrechnung einer Ärztin, erscheint mir dann auffällig, vor allem wenn als Verwendungszweck Kollagen dabei steht. Und ich habe dann diese Ärztin angerufen, sie hat mich, dann haben wir ein bisschen herumdiskutieren müssen über Verschwiegenheitspflichten und ich habe gesagt, ich hätte die Rechnung bitte gerne, ich muss sie ja von der Steuer absetzen. Und dann hat sie mir die geschickt und überraschenderweise war das die Rechnung für die Tante vom Erwachsenenvertreter, die er einfach vom Konto des Betroffenen bezahlt hat. In der Rechnungslegung würde das wahrscheinlich gar nicht einmal so auffallen, weil eine Arztrechnung beim Betroffenen ist durchaus üblich. Und dann hat es sich eben gesteigert, bis er dann im März war die Anzeige und im September kam dann die Verhängung der Untersuchungshaft.
Eher, du hast dich ja auch mit diesem recht umfangreichen, sehr speziellen Fall, man muss schon sagen, das ist jetzt natürlich nicht der übliche Fall, ja, aber das ist so ein Extrembeispiel, wo wir dann auch hinführen wollen, wie kann sowas passieren. Du hast dich ja auch mit dem Fall beschäftigt, hast dich eingelesen, was waren denn so auch noch so Besonderheiten, die dir als Journalistin einfach ins Auge gestochen sind?
Einerseits, wie du sagst, das war ein sehr außergewöhnlicher Fall. Ich denke aber, dass er gleichzeitig so systematische Schwächen schon offenlegt. Wir haben den Fall anhand von Gerichtsakten eben rekonstruiert und haben uns an mehreren Punkten gedacht, okay, da hätte das Gericht eigentlich misstrauisch werden können. Einerseits, vielleicht auch nochmal zu Beginn, gesetzlich ist es vollkommen zulässig, dass man eben private Personen, die der Person jetzt nicht nahestehen, als deren Erwachsenenvertreterin bestellt. Das Gericht muss aber irgendwie feststellen, dass die Person geeignet ist. Und da haben Richterinnen einen sehr, sehr großen Spielraum, weil da gibt es gesetzlich keine formalen Kriterien. Und anders als bei Anwältinnen zum Beispiel gelten ja dann auch keine standesrechtlichen Regeln oder so, die Qualität sicherstellen. Das heißt, dass Richterinnen in solchen Fällen eigentlich sehr genau prüfen sollten, wer sind diese Menschen. Und es wurde auch schon angesprochen, dieser Mann hat einen falschen Magistertitel geführt und ein Studium angegeben, das er nicht gemacht hat. Hier wurde das scheinbar gar nicht überprüft. Und die zweite Sache, die uns aufgefallen ist, dass es wurde auch schon angesprochen, dass der Mann sehr, sehr viel mehr Vertretungen geführt hat, als gesetzlich eigentlich erlaubt sind. Weil für Privatpersonen gelten eben 15 Vertretungen maximal. Und mir wurde gesagt vom Justizministerium, dass jede Richterin das eigentlich nachschauen muss im zentralen Register vor einer Bestellung. Und genau, also da stellt sich auch die Frage, warum hat man wissentlich da jemanden Fälle gegeben, der schon sehr viel mehr hatte, als eigentlich gesetzlich erlaubt sind.
Können wir mal aufs nächste Slide gehen, Johanna, bitte? Sie haben ja dann auch im Gespräch diesen Satz unter anderem gesagt, er war nicht der Erste, den wir bestimmen, und er wird nicht der Letzte sein. Das heißt, dass der jetzt zum Beispiel mehr als 15 Vertretungen gemacht hat, ist auch nicht so ungewöhnlich, oder wie?
Nein, es ist begründet, erstens einmal ist es sanktionslos. Das heißt, wenn ich mehr wie 15 als Privater übernehme, führt das nicht zu einer Nichtigkeit meiner Bestellung. Also es ist eine sanktionslose Norm, grundsätzlich einmal. Das Zweite ist, das Problem ist, ich kenne es jetzt wiederum aus der Steiermark nur, es läuft in der Praxis so ab, der Clearingbericht vom Vertretungsnetz kommt an das Gericht, dort steht drinnen, das Verfahren soll fortgesetzt werden, geeignete Personen sind nicht bekannt und damit müsste jetzt das Gericht einen bestellen. Vorrangig, wenn nachdem keine geeigneten Personen aus dem näheren Umfeld bekannt sind, den Verein, der Verein wird angefragt, der Verein sagt ab, keine Ressourcen. Und dann müssen wir zurückgreifen auf die Anwälte oder auf die Notare, beziehungsweise hauptsächlich muss man ehrlich sagen, die Anwälte. Und da ist es eben so, dass das Gericht hergegangen ist und gesagt hat, bevor ich alle Anwälte, die das halbwegs vernünftig machen und vernünftig agieren, durchtelefoniere stundenlang und die mir sagen, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Das hat teilweise am Tag der Richter nur telefoniert und nur Ablehnungen von Anwälten gekriegt, weil man gesagt hat, man kann es nicht übernehmen, hat man auf Private zurückgegriffen. Und wie gesagt, er hatte viele. Es gibt aber in der Steiermark noch einen Fall, da haben zum Beispiel zwei Private, die sind ehelich miteinander verbunden, in Summe rund 140 Erwachsenenvertretungen, haben sich auch ein entsprechendes System mit Betreuung und Bezugsbetreuern aufgebaut. Ich gehe davon aus, dass das auch in nächster Zeit zu einem Umdenken der Richter führen wird, gestützt auf die Möglichkeit, nunmehr 5 jedem Anwalt zuzuteilen. Das heißt, es kommen eben Anwälte zum Zug, die das nicht machen wollen. Und wenn man etwas nicht machen möchte, dann leidet im Regelfall die Qualität. Aber es ist sicherlich nicht der Letzte. Es sind allein jetzt momentan aktuell wieder 2 Fälle bei mir anhängig. Einmal 96.000 Euro, die weggekommen sind durch einen privaten Erwachsenenvertreter, der aber nur eine Person hatte. Und der zweite Fall ist jetzt gerade, da versuche ich gerade 130.000 aufwärts zu suchen.
Herr Malowitz, weil das Vertretungsnetz in der Steiermark hat uns auf den Fall aufmerksam gemacht, also Ihr Kollege, der Herr Müller dort, die ja jetzt auch versuchen mitzuhelfen, sich für diese Geschädigten irgendwie einzusetzen und denen zu helfen. Hat Sie das überrascht, dass da in der Steiermark Private jetzt eigentlich so diese Lücke irgendwie langsam ausfüllen und dass es da einfach so viele Vertretungen gibt und man da gar nicht kontrolliert, sind die Leute geeignet oder sagen Sie, das ist was seit Jahren eigentlich schon da ist?
Also ich glaube, überrascht waren Sie in der Steiermark das Ausmaß, also mit 700.000 Schaden und die Leute, der Kollege hat vorhin erzählt, ich glaube, die Quote, die Leute zurückbekommen, ist bei 10-15%, das sind massive Schäden. Überrascht hat es insofern nicht wieder als bekannt ist einfach, dass es gibt österreichweit ein ziemlich schwarzes Loch, wo man nicht genau wissen, wo kommen die Leute her. Ich meine, Steiermark ist extrem. Ich glaube, da haben wir 16% sonstige Personen, die irgendwer sind. In Wien sind wir, glaube ich, bei 3%. Sind ja Privatpersonen, die es dem Gericht anbieten und sagen, ja, liebes Gericht, ich weiß, du brauchst Vertreter, ich bin da, ich bin willig, und das Gericht wirklich aus der Not heraus. Und ich glaube, es ist meistens gar nicht irgendwie schleißig oder bös gemeint, nur ich, Vereine sind voll, Anwälte gibt's auch oft nicht übernehmen, und wenn da jemand da ist, der sagt, ja, ich mag's gerne, ich mag's gut, dann wird er halt bestellt. Und dieses, ja, was halt da wirklich auf der Strecke bleibt, ist einerseits die Kontrollverpflichtung, das genaue Hinschauen, weil das Gericht ist doch in der Verantwortung, eigentlich muss ich überprüfen, eigentlich muss ich den Vertreter kontrollieren. Ich glaube, es wird dann oft 3 Augen zudrückt, aber was halt noch mehr auf der Strecke bleibt, ist einfach die vertretene Person selbst.
Weil Sie jetzt auch sagen, diese Frage, wer kontrolliert denn dann? Ja? Das sind ja eigentlich dann vor allem die Pflegschaftsgerichte, die angesiedelt bei den Bezirksgerichten, die dafür zuständig sind, also die Erwachsenenvertretung müssen ja regelmäßig Berichte schicken, wie viel sie ausgeben, welche Entscheidungen sie treffen. Wie wird das geprüft? Wie wird das kontrolliert?
Naja, das ist im Prinzip relativ einfach. Man muss einmal im Jahr einen Lebenssituationsbericht machen und die Einnahmen und Ausgaben vorlegen, auch die Belege vorlegen. Da gab es sicherlich auch teilweise einen Schlendrian, in dem man gesagt hat, gestützt wiederum auf eine Rechtsansicht, die man teilen kann oder nicht, wo man hergegangen ist, dieses Beispiel mit dem Hauptkonto. Man kann sich das so vorstellen, man hat ein Konto, von dem, da kommt die Pension rein, da zahlt man die Miete, die Handyrechnung, die Versicherungen, die ganzen Altstrom, GIS etc. Und dann hat man, und über dieses Konto musst du natürlich auch berichten, und dann hat man ein Alltagskonto, Taschengeldkonto, wie auch immer man das benennen möchte, wo man einfach den Betroffenen oder der betroffenen Person ein Geld zur Verfügung geben möchte, mit dem sie machen kann natürlich, was sie will. Ja? Und da muss sie mir nicht berichten, ob sie jetzt beim Billa Semmel kauft oder ob sie beim H&M ein Kleidungsstück kauft, das ist mir egal. Und da hat man die Ansicht gehabt, diese Kontoverdichtung vom Taschengeldkonto brauche ich nicht vorlegen. Und weil ja der Betroffene damit machen kann, was man will. Problem ist allerdings, so wie im konkreten Fall, hat man dann halt über dieses Konto, das man auch einen Online-Zugang hatte, wieder die Weiterbuchungen veranlasst. Und deswegen bin ich der Meinung, muss man sehr wohl verlangen, dass du zumindest diese Kontoverdichtung vorlegst, ohne Belege, ich brauche keine H&M-Rechnung, aber ich brauche zumindest den Nachweis, von einem Konto geht's weg, am anderen langt's ein. Und wenn dort das normale Alltagsgeschäfte sind, dann ist das natürlich überhaupt nicht zu beanstanden. Und das Gericht braucht nach der Judikatur nicht jede einzelne Rechnung auf ihre Sinnhaftigkeit prüfen, sondern nur prüfen, ob es rechnerisch richtig und plausibel ist. Und das ist die Judikatur, und deswegen fällt das auch nicht auf. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, ich habe eine Arztrechnung dabei, dann wird mir das Gericht die nicht prüfen können, ob das auch für den richtigen Patienten war. Wenn so eine hohe kriminelle Energie ist, dann werde ich dort auch nicht draufkommen. Und das ist ganz klar, es wird nicht der Erste sein und es wird nicht der Letzte sein. Und es wird wieder, wo Leute mit fremdem Geld arbeiten, ist die Versuchung groß, dass man hineingreift.
Jetzt in diesem speziellen Fall war es ja schon so, dass dem Umfeld vom Herrn R. Ein bisschen aufgefallen ist, dass er zum einen schleißig berichtet hat ans Gericht, was seine Verpflichtung war, weil es ihm zu viel geworden ist. Aber es gab ja auch eher, was du ja auch mit recherchiert hast, schon ein Jahr davor, bevor es dann wirklich strafverfolgt wurde, eine Anzeige gegen den bei Gericht. Magst du uns da was sagen?
Ja, genau. 2023 hat eine Bekannte von dem Täter eine Anzeige eingebracht bei einem Bezirksgericht. Und sie hat darin auch schon anklingen lassen, dass er das Geld seiner Klientinnen nicht richtig verwendet. Es war dann so, wir haben mit dem zuständigen Bezirksgericht gesprochen, weil die Anzeige wurde eingestellt. Und die Gerichtssprecherin hat uns das so erklärt, eben es muss nur diese Plausibilitätsprüfung stattfinden. Und auf den ersten Blick waren all diese Rechnungen plausibel. Sie hatten einen plausiblen Verwendungszweck, der Empfänger war plausibel, aber fingiert. Es ist scheinbar niemandem aufgefallen, dass der IBAN der gleiche ist. Und genau, das wurde dann eingestellt und hat scheinbar auch dazu geführt, dass sich der Erwachsenenvertreter dann sehr sicher gefühlt hat, weil daraufhin hat er nicht damit aufgehört, sozusagen das Geld zu veruntreuen, sondern hat die Frau, die ihn angezeigt hat, noch wegen Übernachrede angezeigt und das auch gewonnen.
Genau, also die hat das dann auch tatsächlich verloren. Bitteschön.
Dazu muss man aber noch eines einhaken, das war ein Bumerang. Weil ich kann berichten, dass heute die Berufungsverhandlung über diesen Herrn R. stattgefunden hat und genau diese Anzeige letztendlich dazu geführt hat und dieses Vorgehen, nämlich den, der das seinerzeit oder diejenige, die das seinerzeit ins Rollen bringen wollte, zugestandenermaßen etwas konfus und in was ich für verschiedenen Bereichen, wo sie hinein angezeigt hat, aber prinzipiell der Sache nach und dem Grunde nach Recht hatte, hat er sie nachher geklagt auf Unterlassung der Behauptung, er würde nicht ordnungsgemäß arbeiten dürfe sie nicht mehr wiederholen. Und das hat sie dann verglichen, dieses Verfahren, weil sie es nicht gewinnen konnte. Und das hat aber heute in der Berufungsverhandlung vom Oberlandesgericht Graz auch den Vorsitzenden dazu gebracht, diesen Umstand zu thematisieren und diesen Aspekt als besonders schädlich im Rahmen seiner heutigen Strafzumessung einzubeziehen.
Wenn die Frage ist natürlich jetzt aus Sicht der Vertretenen und vor allem der Geschädigten hier, da wird Ihnen, sage ich jetzt mal, vom Gericht jemand vorgesetzt, mit dem sind Sie vielleicht gar nicht einverstanden, dann haben Sie auch noch den Eindruck, der gibt mir gar nicht das Geld, was ich zum Leben brauche, der ist nie erreichbar, der ist irgendwie, der hat immer Ausreden für alles, der ist nicht greifbar und außerdem fehlt mir ständig Geld, weil die waren ja wirklich alle unterhalb der Armutsgrenze und er hat die ja angelogen. Der hat ihnen ja gesagt, na, sie haben überhaupt kein Geld mehr, sie können da in der Wohnung nicht bleiben und er selber hat die Konten abgeräumt. Also das war wirklich also kaltblütigst. Und jetzt kam ja irgendwie auch raus, weil das war so meine Frage, wer entschädigt jetzt diese Menschen? Weil das sind ja vor allem armutsbetroffene Menschen gewesen, denen der das Konto abgeräumt hat. Und eigentlich ist die Republik, hat ja irgendwo die Kontrolle darüber.
Naja, es ist prinzipiell einmal zu unterscheiden. Natürlich haben sich diese Geschädigte dem Strafverfahren als Privatbeteiligte angeschlossen. Der Erwachsenenvertreter hat noch Liegenschaftsvermögen, das er jetzt gerade versucht zu entwerten, indem er Mietverträge behauptet. Auch da werden wir uns das genauer noch anschauen müssen. Da wird vielleicht auch noch was kommen. Prinzipiell ist natürlich seine strafbare Tat Grundlage für die Entschädigung und wir müssen uns an ihn halten. Der zweite Aspekt, den wir uns auch überlegt haben, war natürlich über die Amtshaftung. Das heißt, die Republik haftet ja für ihre Organe. Das Problem bei der Amtshaftung ist in dem Bereich aber aus meiner Sicht ein sehr hohes Risiko, gegen die Republik zu gehen. Aus dem einfachen Grund, erstens, die Judikatur war oder ist so, Plausibilität zu prüfen. Das heißt, eine klare Fehlinterpretation der Judikatur wird man dem Gericht nicht vorwerfen können oder dem einzelnen Richter. Wobei man dazu sagen muss, das waren gar nicht die Richter zu 90%, die diese Rechnungslegung zu prüfen hatten, sondern weil das Vermögen unter 150.000 war, ist es eine Rechtspflegerangelegenheit. Ja, also das ist einmal, der ist dem Richter quasi untergeordnet. Bei der Amtshaftung werden wir uns aus meiner Sicht sehr, sehr schwer tun. Und ich würde das Risiko jetzt nicht unbedingt eingehen wollen. Und wir haben im Regelfall keine Mandanten mit Rechtsschutzversicherung oder Betroffene mit Rechtsschutz. Das heißt, da werden wir uns schwer tun. Teilweise gibt es noch bei manchen Betroffenen die Möglichkeit, sehr wohl die Republik in Anspruch zu nehmen. Und zwar in jenen Fällen, wo er zum Beispiel von der Finanz die Steuerguthaben direkt auf sein Konto überweisen hat lassen. Und diese Beträge über 10.000 Euro waren. Warum ist diese 10.000 Euro Grenze entscheidend? Deswegen, weil um überhaupt rechtswirksam diesen Betrag annehmen zu dürfen, brauchst du eine gesonderte gerichtliche Ermächtigung. Und die hat sich das Finanzministerium oder das Finanzamt gar nie geholt. Weil, das bin ich auch erst im Zuge der Recherchen in diesem Fall draufgekommen, das geht total einfach beim Finanz online die Kontonummer zu ändern und es wird nicht überprüft, wem das Konto gehört. Das heißt, wenn ich einsteige für den Herrn Meier und ich würde jetzt die Telefonnummer von Ihnen reinschreiben, dann kriegen Sie das Geld überwiesen, wenn es zur Auszahlung gelangt. Und da kann man über die Amtshaftung diskutieren. Ansonsten ist es so, dass er heute seine Verteidigerin angekündigt hat, er wird in Konkurs gehen und wir werden uns dann im Konkursverfahren anschließen müssen. Und ich rechne trotz diesem Liegenschaftsvermögen mit einer Quote zwischen 10% und maximal 20%. Und der Rest.
Das heißt, der Großteil dieser geschädigten Vertretenen wird diesen finanziellen Schaden nie wieder gut nachbekommen.
Das steht zu befürchten, ja.
Ein anderes Thema war auch noch in der Recherche, dass wir einige Erwachsenenvertretungen, also eher Kanzleien dann gefunden haben, die gesagt haben, auch im Fall von Marlene, um die es eingangs auch kurz ging, dass sie die Post umleiten lassen. Also die, sobald sie diese Vertretung vom Gericht übernehmen, sämtliche Post zu sich in die Kanzlei leiten lassen. Und es war ein bisschen ein Punkt dann eben, wo wir das Vertretungsnetz um eine Einschätzung auch gebeten haben. Wie ist das denn juristisch? Also darf ich, wenn ich eine Vertretung übernehme, alle Post umleiten zu mir oder wie ist das geregelt?
Also rechtlich wieder eindeutiger Gesetzgeber sagt einfach, das Recht auf den Briefverkehr, genauso wie auf persönliche Kontakte, darf grundsätzlich nicht beschränkt werden. Es darf beschränkt werden, wenn es eine erhebliche Gefährdung gäbe, beispielsweise Missbrauch durch die Familie, Familienangehörige, der mich missbraucht hat, schickt mir weiterhin Post, bedrängt mich, dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, okay, die Post soll die Person nicht bekommen. Ansonsten, jeder hat das Recht, seine Post zu bekommen. Da geht es jetzt von Gerichtsbeschlüssen über die Weihnachtskarte von der Großtante über sonstige Rechnungen. Also Post muss zugestellt werden. Usus bei großen Kanzleien, wie ich es kenne, ist, sobald ich bestellt werde, sage ich der Post, bitte alle Post zu mir. Der Betroffene selbst bekommt gar nichts mehr, auch nicht die Weihnachtskarte von der Tante. Und die Post versickert einfach beim Anwalt. Also nicht jetzt generell jetzt auf die Anwaltschaft hin, aber wie gesagt, das ist einfach zwecks Arbeitserleichterung, würde ich mal sagen. Also ich kenne Aussagen von Anwälten im Sinn von, ja, wie soll ich denn wissen quasi, wer Vertragspartner, wer jetzt, wo es Zahlungen zu tätigen gibt, drum alles mal zu mir, ich sichte und bestenfalls leite ich einen Teil an die Person weiter. Ich meine, geht rechtlich nicht und es zeigt sich auch, wir machen es nicht und insofern funktioniert es auch anders. Ich bin der Verpflichtung, nochmal auf dieses persönliche Thema zurückzukommen. Wenn ich mit der Person Kontakt aufnehme, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt Ihr Vertreter, wie tun wir miteinander? Was sind denn für Zahlungen, die fällig sind, etc.? Dann bin ich schon in der Forschung, okay, was gibt es für Ansprechpersonen, was gibt es für Vertragspartner, wo muss ich mich hinwenden und sagen, ich bin jetzt zuständig, bitte die Post künftig an mich. Was halt, wie gesagt, oft dann nicht passiert. Und vor allem Marlene nur jetzt in Kürze. Selbst das Gericht hat nicht drauf geschaut, quasi, dass die betroffene Person selbst die Post bekommt. Ich würde mir sehr anzweifeln, dass die Beschlüsse, die ergangen sind die letzten Jahre, wirklich rechtskräftig geworden sind. Jede Person, egal ob es jetzt eine Beeinträchtigung gibt, eine Demenz gibt, was auch immer, auch bei hochbetagten Menschen. Wenn ich im Pflegeheim bin und noch so sehr eine Demenz habe, die Verpflichtung ist, der Brief muss bei mir aufs Nachtkastel kommen. Ansonsten ist er nicht rechtsgültig zugestellt. Und, ja.
Also wir haben ja das zuständige Pflegschaftsgericht mit der Frage konfrontiert, warum eigentlich das, was im Gesetz steht, im Fall von Marlene offenbar nicht angewendet wird. Nämlich zum einen, dass wenn ich meine Erwachsenenvertretung wechseln möchte, dass ich einen Antrag stellen kann und dass der auch irgendwie wahrgenommen und bearbeitet werden muss. Also es wurden zwei Enthebungsanträge gegen diesen Anwalt gestellt inzwischen, die beide einfach unbearbeitet offensichtlich im Akt gelandet sind. Und es gab sogar eine Gefährdungsmeldung, weil der Erwachsenenvertreter ohne Vorbereitung die junge Frau aus ihrer Tagesstätte abholen hat lassen und in eine stationäre Einrichtung bringen hat lassen. Also auch daraufhin hat das Gericht nicht reagiert und diese Postumleitung. Also ihr Vertreter, also der Anwalt, hat eben gesagt, also er wollte uns die Zahlen nicht nennen, aber er hat ein paar hundert Vertretungen. Und wir haben ihn halt damit konfrontiert. Er wollte das auch nicht beantworten, weil er sagt Datenschutz und deswegen sind wir dann zum Gericht. Dann haben wir gesagt, okay, aber das Gericht ist die letzte Instanz und hat auch die letzte Verantwortung, dass es da Postumleitung gibt und dass diese Anträge auf Enthebung und Gefährdung irgendwie nicht bearbeitet worden sind. Und die Antwort hat uns sehr überrascht. Die kam schriftlich eben von der damaligen Vizepräsidentin des Landesgerichts St. Pölten, wo ich jetzt heute erfahren habe, sie ist jetzt befördert worden. Jetzt
Präsidentin des Landesgerichts sogar, ja.
Also Frau Eisenmann hat uns damals in dieser Funktion eben sozusagen überstehend über diesem zuständigen Gericht zurückgeschrieben, dass das alles seine Richtigkeit hat. Also sowohl diese Postumleitung ist üblich diesem Gericht, ja, dass einfach alle Post wegkommt von den Menschen, die Vertretung haben. Und dass es zwar richtig ist, dass im Gesetz vorgesehen ist, dass jeder Mensch, der eine Vertretung hat, auch das Recht hat, einen Wechsel anzuregen, wenn man nicht zufrieden ist oder wenn man sogar einen Missbrauch verdächtigt. Aber im Fall jetzt speziell von Marlene, dass aus Sicht des Gerichts die Behinderung so schwerwiegend ist, dass sie sagen, sie kann ja gar keinen Antrag stellen und kann den auch nicht mit Unterstützung formulieren und deswegen werden diese Anträge nicht bearbeitet. Was sagen Sie dazu?
Ich finde die Aussage vom Gericht sehr, sehr irritierend. Ich meine, das Gericht soll es besser wissen. Wir sind im außerstreitigen Verfahren, das heißt nicht normales Zivilverfahren, sondern Streitverfahren. Und grundsätzlich, die Person kann immer einen Antrag stellen. Das heißt jetzt nicht, ich muss das groß formulieren, ich muss juristisch begründen. Wenn ich dem Gericht sage, das ist mein Begehr und das nur ein Halbsatz ist und das Gericht erkennt, die Person braucht, was die Person will, was, dann ist die Verpflichtung des Gerichts, den Antrag auch wirklich zu bearbeiten. Ein zu behindert gibt es nicht. Wir sprechen von einer Klientengruppe, die jetzt vom 18-jährigen hochpsychotisch Schizophrenen, der unter der Brücke lebt, bis zur 99-jährigen dementen Großmutter im Pflegeheim, also die Bandbreite ist groß. Und jeder der Menschen, nochmal, wirklich jeder hat das Recht, sich ans Gericht zu wenden. Und jeder Mensch hat das Recht, einen Antrag zu stellen bei Gericht. Und das Gericht muss auch darauf reagieren. Ich kann als Familie, ich kann als Umfeld alles Mögliche dem Gericht herantragen. Ich kann Missstände anzeigen. Das Gericht kann es berücksichtigen, soll es berücksichtigen, wenn es Anhaltspunkte gibt, muss es aber nicht. Nur wenn die Person selbst einen Antrag stellt bei Gericht, dann muss das Gericht auch wirklich tätig werden. Und solche Aussagen im Sinn von plakativ zu behindert, um tätig zu werden, ist wirklich eine Fehleinschätzung.
Das heißt, auch jeder Mensch hat das Recht auf Akteneinsicht, oder? Auch wenn er eine Erwachsenenvertretung hat.
Jeder Mensch hat das Recht auf Akteneinsicht, jeder Mensch hat das Recht, dass er Beschlüsse, die seine Person, sein Leben betreffen, auch wirklich bekommt und das ist uneinschränkbar.
Sie waren eben heute bei Gericht und das heißt, wie viel hat denn der Herr R. bekommen jetzt schlussendlich?
Ja, der Herr R. hat in erster Instanz 6 Jahre bekommen, unbedingte Freiheitsstrafe. Dazu muss man sagen, das Strafmaß, wo das Urteil zu finden war, lag zwischen 1 und 10 Jahren. Aufgrund der Höhe des Schadens von über 300.000 Euro war man bei 1 bis 10 Jahren, in erster Instanz 6 Jahre. Dazu muss man sagen, er war bisher unbescholten gerichtlich, hatte also keine Vorstrafe. Und dort die Richterin in erster Instanz gemeinsam mit den Schöffen eine 6-jährige Freiheitsstrafe für angemessen erachtet. Er hat dann eine Berufung erhoben gegen alles, die ist dann immer sukzessive weiter eingeschränkt worden, sodass heute nur mehr vom Oberlandesgericht Graz über die Höhe der Freiheitsstrafe zu entscheiden war. Und da findet dann eine Berufungsverhandlung mit 3 Berufungsrichtern statt und die haben den Fall vorgetragen. Dann hat die Verteidigung heute ihre Stellungnahme abgegeben, warum diese Freiheitsstrafe zu hoch sei. Aus Sicht des Angeklagten hat dabei verwiesen auf die Entscheidung vom ehemaligen Finanzminister, der ja einen Millionenschaden verursacht haben soll und viel weniger bekommen hat. Dabei wurde sie allerdings vom Vorsitzenden unterbrochen, der erklärt hat, wir sind nicht in Wien, wir sind in Graz. Und sie möge bitte bei der Sache bleiben. Dann hat der Oberstaatsanwalt erklärt, warum die Freiheitsstrafe von 6 Jahren für Schuld und Tat angemessen ist. Und dann hat der Beschuldigte das letzte Wort, wie in jedem Verfahren. Der hat sich seiner Verteidigung angeschlossen und hat erstmals eigentlich in dem ganzen Verfahren erklärt, es tue ihm leid und er sehe ein, welches Unheil er über die Betroffenen gebracht habe und es tue ihm leid und er schließt sich seiner Verteidigung an. Dann sind die 3 Berufsrichter in beraten gegangen und sind nach 7 Minuten zurückgekommen und haben die Strafe auf 5,5 Jahre herabgesetzt. Dazu muss man allerdings sagen, und ich mache doch auch relativ viel Strafrecht, 6 Jahre bei einem Ersttäter ist schon sehr, sehr viel. 5,5 Jahre ist auch noch immer viel. Ich persönlich, wenn ich jetzt vorher Wetten angenommen hätte oder gesetzt hätte, hätte gedacht, es geht weiter nach unten. Gott sei Dank aus meiner Sicht nicht, weil es zeigt, dass es doch einen massiven Unrechtsgehalt hat. Und der Richter, der Vorsitzende Richter, hat heute in einer für mich absoluten Neuartigkeit wirklich auf den Beschuldigten hingeprügelt verbal und ihm vorgehalten, was er alles gemacht hat. Das war eigentlich sehr, sehr plakativ zum Anschauen, weil er hat das hochgerechnet und sagt, das waren rund 600 70 Überweisungen. Das heißt, wenn man das über den Tatzeitraum aufrechnet, dann kommt man auf 10 Überweisungen pro Monat. Er hat dafür gesorgt, dass jemand nicht mehr zu Hause gepflegt werden konnte mit einer 24-Stunden-Betreuung, weil kein Geld mehr da war, obwohl eine Eigentumswohnung da war. Aber wir konnten, ich habe den Betroffenen dann übernommen, wir hatten null und ich kann keine 24-Stunden-Pflege beauftragen, wenn ich sie nicht zahlen kann. Der musste also ins Heim verbracht werden, weil die Finanzierung nicht mehr möglich war. Das hat er ihm auch vorgehalten. Er hat ihm gesagt, welchen massiven Unwert es hat, zum Beispiel die Armen noch zu entreichern, war sein Wort. Und dann noch dazu, er hat sich ja mit diesem Geld, das er sich besorgt hat, nicht irgendwelche Krebsoperationen der todkranken Mizitant finanziert, sondern er hat Waffen gekauft, Kühlschränke gekauft, Klimaanlagen gekauft, Autos gekauft, Anwälte für Scheidungen bezahlt etc. Also er hat keine gute Tat getan und das hat das Gericht dann zu veranlasst zu sagen, es wiegen die Erschwerungsgründe derart hoch, dass es 5 Jahre brauchen wird oder 5,5 Jahre brauchen wird, wobei natürlich die wird er nicht zur Gänze absitzen, das ist auch ganz klar, weil er kann mit einer bedingten Entlassung nach der Halbstrafe rechnen, das als Ersttäter, allenfalls mit Fußfessel, also ich gehe davon aus, in 1,5 Jahren wird er uns wieder begegnen. Weil Einstellungszusagen hat er ja für einen Job, in einem Pflegeheim zum Beispiel. Ja.
Ja, das waren jetzt natürlich sehr harte Schlaglichter auf einem breiten Bereich. Also wir haben Ihnen heute einfach wirklich einen Einblick gegeben in ein sehr breites Rechercheheft, wo sehr viele andere Geschichten auch noch drin sind, wo auch sehr viel hoffnungsvolle Sachen drinstehen, wo auch eben sehr viel über oder mit Menschen gesprochen wurde, die eine Vertretung haben, mit deren Sichtweise ist. Ich möchte jetzt eine kurze positive Abschlussrunde finden, bevor wir gerne auch Sie einladen. An jede von Ihnen, was müsste realistisch passieren, damit Erwachsenenvertretung tatsächlich das leistet, was sie verspricht, nämlich Schutz und Selbstbestimmung? Was wären jetzt erste umsetzbare Möglichkeiten?
Ja, ich finde das Wort realistisch ist immer so ein bisschen gefährlich, weil ich glaube, es wäre sehr wohl realistisch, dass man sagt, okay, man gibt den Erwachsenenschutzvereinen mehr Geld. Es muss einem halt wert sein. Und weil eben das, wie der Herr Malowitz gesagt hat, das Gesetz ist eigentlich sehr gut und wirklich auf die Selbstbestimmung von Menschen ab, zielt auf die Selbstbestimmung ab. Und es braucht halt diese Vertreterinnen, die das mit einer gewissen Haltung umsetzen können. Also das wäre, finde ich, der beste Weg, den man gehen kann. Die zweite Möglichkeit, die mir nicht gut gefällt, wäre zu sagen, okay, wir haben jetzt diese Realität und ein Gesetz, das nicht darauf abzielt und wir passen das Gesetz an und sagen, okay, vielleicht schaut die Erwachsenenvertretung heutzutage so aus, dass es die Anwältinnen gibt mit den Personenbetreuerinnen und man gießt dafür einen gesetzlichen Rahmen. Ich sehe das sehr, sehr kritisch, weil ich finde, das war ja die Intention des Gesetzgebers zu sagen, man will eben nicht, dass ein Gewerbe daraus entsteht, weil eben die Selbstbestimmung von Menschen so, so wichtig ist, da soll keine Marktlogik reinspielen oder so. Und ich denke, wenn man diesen Bereich aufmacht, dann wird das der Fall sein. Also dann muss man das gewinnbringend führen und darunter leidet dann wahrscheinlich die Qualität der Vertretung.
Danke.
Wir müssen sagen, das Primäre wäre, dass alle staatlichen Ebenen sich dazu bekennen, Menschen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Ich denke, wir reden immer jetzt von Vertretung, wer ist der Bessere, wer ist der Schlechtere. Ich glaube, es gibt auch gute Anwälte, also nicht nur in Egelsbund, sondern auch das andere. Nur ist es wirklich das Ziel zu sagen, es soll jemand das beruflich machen, die Vertretung von einem Menschen, der Unterstützungsbedarf hat. Ich glaube, wenn ich sage, alle staatlichen Ebenen, ich glaube, man muss wirklich die Länder ins Boot holen und sie wirklich daran erinnern, auch du bist verantwortlich. Auch du bist verantwortlich, Unterstützungsleistungen bereitzustellen. Ich denke, es wird immer die demografische Entwicklung so als Schlagwort genannt, die alternde Bevölkerung und es wird mehr Vertretungsbedarf geben. Ich glaube nur bedingt dran. Also ich denke mal auch aus eigener Erfahrung, auch ein Mensch mit einer beginnenden oder vielleicht sogar mittelgradigen Demenz, wenn man mit der Person entsprechend kommuniziert, wenn man sich Zeit nimmt, wenn man unterstützte Kommunikation etc. anwendet. Ich glaube, auch die Menschen sind durchaus in der Lage zu sagen, das will ich und das will ich nicht. Wir diskutieren in Österreich permanent um Kürzungen der Sozialhilfe. Wir diskutieren permanent darum, was bei persönlicher Assistenz alles nicht geht, anstatt einfach die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, okay, da gibt es einen Menschen, der braucht was. Und nicht die erste Antwort immer ist zu sagen, von wegen, ja, Bund, finanzieren wir einen Erwachsenenvertreter und der soll darüber entscheiden. Ich meine, wir füllen immer noch Lücken, glaube ich. Noch die Diskussion im Sinn von, braucht es mehr, sollen die Rechtsanwälte gar nichts mehr übernehmen, ja oder nein? Ich denke mal, die Frage stellt sich im Anschluss. Nur solange wir uns die Frage nicht beantworten, wie gehen wir mit Menschen um, die einen Vertretungsbedarf haben, ist es wirklich immer die Antwort zu sagen, da gibt es jemanden vorgesetzt, der für dich entscheidet. Es gibt durchaus Länder, wo es gar keine gesetzliche Vertretung gibt. Schauen wir nach British Columbia, schauen wir nach Neuseeland runter. Ich denke, es ist möglich. Und es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, okay, das kann man jetzt 1:1 in Österreich übernehmen. Ich glaube, wir müssen ein bisschen weiterdenken, nicht immer die 1:1 Antwort haben, zu sagen, okay, Budget ist knapp, deswegen tun wir weiter beim Gewohnten, sondern uns einfach, glaube ich, zurück zu besinnen, wie wollen wir denn selber eigentlich vertreten werden? Ich meine, wer hat in dem Rahmen jetzt, ich möchte jetzt keine Hände sehen, aber wer hat wirklich eine Vorsorgevollmacht, wer hat sich wirklich überlegt, wie soll es mit mir weitergehen? Und ich habe keine und wahrscheinlich Sie auch nicht, aber es betrifft ja nicht quasi die Klassiker, wo man sagt, das ist die Klientel der Erwachsenenvertretung. Es gibt nicht den psychisch Kranken und es gibt nicht den Dementen und dazwischen sind wir alle gesund und allen geht's gut. Ich meine, wir reden von 70.000 Leuten, wahrscheinlich sind es in 2 Jahren 80.000. Das ist 1% der Bevölkerung und ich glaube, jeder von uns kennt jemanden, der einen Vertreter hat. Und nochmal, ich glaube, jeden von uns kann es betreffen. Also wenn ich heute rausgehe, mich erwischt ein Auto und ich bin nicht mehr ansprechbar, dann bin ich der Nächste. Und ich glaube, die Frage ist nicht so, es ist die Randgruppe, über die man redet, sondern es ist, glaube ich, ein Thema, das einfach alle betrifft. Und darum, ja, also ich glaube, es braucht wirklich die Verantwortung, nicht nur des Bundesgesetzgebers zu sagen, Anwälte gut, sonstige Personen schlecht oder wie auch immer, sondern einfach zu sagen, okay, was braucht so eine Unterstützung? Und dann reden wir wahrscheinlich nicht mehr von 70.000, sondern vielleicht von 20.000 Vertretungen. Und dann überlegen wir uns quasi, wer übernimmt die? Und dann hoffe ich, dass, ob es jetzt die Vereine sind oder sonstige Personen, die es einfach machen, weil sie es machen wollen und weil sie es machen können. Ob es jetzt Sozialarbeiter sind, Juristen oder wie auch immer. Ja.
Ich glaube, man muss da ganz oben anfangen, wenn die Justizministerin, die aktuelle, in einem Trendinterview auf die Frage sagt, wo können Sie glauben oder wo glauben Sie einsparen zu können und sie sagt Erwachsenenvertretungen, dann stellt sich mir die Haare auf. Wenn man bedenkt, dass die Justiz 120% ihrer Kosten zum Beispiel auch durch die Pauschalgebühren bekommt, die sie für die Rechnungslegungsprüfung kassiert. Nur als Beispiel, das muss ich jetzt kurz noch anbringen, weil Sie gesagt haben, einmal im Jahr wird die Rechnung kontrolliert. Dafür gibt es, wenn eine Entschädigung festgesetzt wird, kriegt die Republik 25% dieser Entschädigung als Pauschalgebühr bezahlt vom Betroffenen. Ja, das heißt, wir machen im Justizsektor knapp 120%. Das heißt, wir decken nicht nur die Kosten zu 100%, sondern es bleibt was über. Und dann sagt die Justizministerin, wir müssen sparen. So ist es der falsche Ansatz. Einmal komplett für die gesamte Justiz. Dann gehen wir den Schritt runter. Es bedarf auch mehr Planstellen bei den Richtern, Beamten, Rechtspflegern. Wir haben in den Geschäftsabteilungen zum Beispiel Rückstände von 6 Monaten zum Abfertigen. Es sind einfach zu wenig Leute dort. Für eine Rechnungslegung hat das Gericht 96 Minuten Zeit im Jahr. Wie soll ich das genau prüfen? Wenn ich das verhindern will, muss ich diesen Überschuss auch zweckgebunden dort hineinstecken. Den nächsten Schritt hinunter. Wenn ich will, dass es gar nicht so weit kommt, dass das Gericht so viele Fälle als Erwachsenenvertreter zu bearbeiten hat, dann wird man natürlich auch gewisse Dinge ausbauen müssen, wie eine mobile sozialpsychiatrische Betreuung. Dann bedarf es dort unten. Und dann müssen wir uns gleichzeitig die Frage stellen, wie können wir diese Arbeit unten erleichtern und entbürokratisieren? Weil wir haben immer ein Problem mit Datenschutz, weil alles wird bei uns komplizierter. Sie kriegen keine E-Mail mehr von einer Sozialversicherung, weil dort eine Sozialversicherung drinsteht. Die ÖGK kann ans Krankenhaus kein Fax mehr schicken, weil das ist Datenschutz. Da muss jeden Tag ein Bote hin und her fahren, 17 Mal. Solche Dinge müssen wir abschaffen, weil das kostet Ressourcen und Ressourcen und in dem Fall zeitliche Ressourcen ist auch Geld. Und wir müssen uns da mal ganz ehrlich alle hinterfragen, ob es wirklich notwendig ist, so einen bürokratischen Aufwand in jeder Ebene zu machen. Auch natürlich auf Kosten, dass man sagt, es wird ein Geld brauchen. Nämlich um das zu verhindern, dass wir so viele Erwachsenenvertretungen überhaupt haben, müssen wir entsprechend unten schon ein Geld reinstecken. Und ich glaube, dass das das Wichtigste sein wird.
Danke vielmals. Ich lade Sie herzlich ein, wenn Sie auch Gedanken dazu haben oder auch eine Frage haben, dass wir gerne ein paar mitnehmen können.
Ich habe nur zwei kurze Verständnisfragen, und zwar würde mich interessieren, welche Qualifikation die Mitarbeiter in den Vereinen haben oder haben müssen. Nachdem ja jeder Private das machen kann, stellt sich für mich die Frage, ob die, also wie die Leute in den Vereinen qualifiziert sind. Und dann ist auch noch gesagt worden, dass bei Rechtsanwälten, die mehr als 15 Vertretungen übernehmen, eine besondere Qualifikation vorhanden sein muss. Das würde mich auch interessieren, wie die ausschaut. Danke.
Vielen Dank.
Vielleicht beginnen wir mit den Vereinen. Also unsere Mitarbeiter setzen sich zusammen aus den klassischen Berufen Sozialarbeiter, Juristen, da gibt es halt Psychologen und Therapeuten dergleichen. Also wir haben ein internes Curriculum von mehreren, von 3 Wochen sind es momentan, wo die Mitarbeiter wirklich geschult werden, allen Themen. Rechtliche Themen ja, aber vor allem auch in Kommunikation, in psychischen Krankheitsbildern etc. etc. Wir haben laufende Fortbildungen, das heißt, es wird wirklich darauf geschaut, dass die Mitarbeiter qualifiziert werden. Es gibt ein Mentoring über mehrere Jahre, und insofern ist eine Ausbildung, die der Verein organisiert, die auch mit dem BMJ abgestimmt ist, und die, würde ich mal behaupten, sehr, sehr hochwertig ist. Ja.
Bei den Rechtsanwälten ist es so, dass diese Liste relativ spontan eingeführt wurde, und man hat sich durch eine Selbsterklärung quasi damals eintragen lassen können, in der man über mehrere Seiten quasi einfach einen Fragebogen ausfüllen müsste. Das klingt im ersten Moment natürlich lächerlich, ja, ist aber dem Umstand geschuldet, dass es doch etwas überraschend kam. Mittlerweile ist es so, dass diese Qualifikation auch jährlich wiederum überprüft wird durch eine Selbstauskunft. Und das ist der entscheidende Faktor, jährlich im Zuge der Revision der Rechtsanwälte, die jeder Rechtsanwalt einmal im Jahr Besuch von der Kammer kriegt, wo eben die Fremdgeldgebarung und so weiter geprüft wird. Und wir natürlich diesen Vorteil haben, dass wenn Missstände auftauchen, dann gibt es bei uns noch das Disziplinarrecht. Und das bedeutet, sobald ein Pflegschaftsgericht gegenüber einem Rechtsanwalt, der zum Beispiel keine Berichte macht, wird die Kammer verständigt. Die Kammer wiederum bestellt dann einen Untersuchungskommissar. Das führt dann zu einem Einleitungsbeschluss und letztendlich auch zu einer disziplinarrechtlichen Verurteilung, wo auch dieser Umstand der Qualifikation natürlich von mir, also von uns im Disziplinarrat entsprechend geprüft wird.
Genau, und inhaltlich ist es, glaube ich, so, bitte korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, dass diese Rechtsanwältinnen, die dafür besonders geeignet sind oder sich als besonders geeignet erklären, Erfahrungen mit Menschen mit psychischen Erkrankungen haben und garantieren, also laut Selbstauskunft, dass sie eben die Strukturen haben, um diese Vertretungen durchzuführen.
Das stimmt, du musst nachweisen, wie viele Mitarbeiter du hast, wobei ich der Meinung bin, dass die Mitarbeiteranzahl im Backoffice völlig irrelevant ist, weil wir wieder dort sind. Es geht um den persönlichen Kontakt. Aber diese Dinge sind natürlich auch, dass du erreichbar bist. Du müsstest nicht, so wie ich, 24 Stunden erreichbar sein, aber zumindest regelmäßig. Und in der Kanzlei, das haben wir auch als Standesverpflichtung, dass unsere Kanzlei erreichbar sein muss.
Genau, und ich glaube, man findet diese Voraussetzungen in der Rechtsanwaltsordnung.
In der Rechtsanwaltsordnung ist das auch geregelt.
Wobei das eben in der Praxis nicht immer eingehalten wird. Also die Kanzleien, die wir besucht haben, da steht sogar auf der Website, dass sie nur zwischen 9 und 11 erreichbar sind zum Beispiel.
Aber sie sind erreichbar, offiziell.
Ja. Da hinten gab es noch eine Hand, habe ich gerade gesehen, 2 Hände.
Dankeschön. Ja, mich würde noch interessieren, wie lang so eine Erwachsenenvertretung in der Regel eigentlich dauert, ob das bis zum Ableben geht und wenn nicht, ob dann irgendwie im Anschluss eine Evaluation vorgesehen ist, also wenn schon nicht so hinsichtlich der Redlichkeit, dann zumindest auf die rechtskonforme Umsetzung der ganzen Vertretung, und falls nicht, ob es das geben sollte und von wem das dann irgendwie durchgeführt werden sollte.
Ich wollte fragen wegen dem persönlichen Kontakt, der ja anscheinend monatlich durchgeführt werden muss, ob das auch für Leute gilt, die zum Beispiel in Vereinen in Betreuung sind. Also wenn du in Betreuung bist, ob dann trotzdem deine Erwachsenenvertretung monatlich vorbeischauen muss oder ob das dann wegfällt?
Zur ersten Frage ganz, eine Sachwalterschaft war zeitlich nicht befristet. Sachwalter hat es geheißen, irgendwie so lange wie nötig und es wird regelmäßig überprüft. Regelmäßig hat damals geheißen, das Gericht alle, ich glaube 7 Jahre waren es, macht den Aktendeckel auf, macht ihn wieder zu und es läuft weiter einfach. Realität war es vor 2018 so, dass ganz wenige Sachwalterschaften eingestellt worden sind und ich würde sagen, sobald du einen Vertreter gehabt hast, war es bis zum Lebensende. Und mit neuen Recht ist es so, es gibt eine zeitliche Befristung, eigentlich vorgesehen gewesen für 3 Jahre. Und maximal 3 Jahre, hat der Gesetzgeber gesagt, 2018. Und nach 3 Jahren ist es möglich, dass die Vertretung neu bestellt wird. Das heißt, es hat dann verpflichtend ein Clearing wiedergeben durch die Vereine, einen Sozialbericht, einen persönlichen Kontakt mit dem Richter, mit der Richterin und die Entscheidung braucht es weiterhin eine Vertretung. Was heuer passiert ist, so ganz versteckt im Budgetbegleitgesetz war, dass der Gesetzgeber gesagt hat, naja, jetzt verlängern wir es einfach auf 5 Jahre und hoffen, dass wir dadurch Ressourcen freischaufeln bei den Vereinen. Das heißt, seit 1. Juli 2025 ist die Frist 5 Jahre und diese verpflichtende Einbindung der Vereine mit diesem sogenannten Erneuerungsclearing ist weggefallen. Das heißt, es ist nur mehr auf Antrag der betroffenen Personen. Tendenziell heißt es einfach, und das finde ich als sehr, sehr bedenklich jetzt vom Gesetzgeber die Begründung her, zu sagen, naja, es hat eine Studie gegeben, also eine Begleitstudie, die gesagt hat, naja, bei hochbetagten Menschen, und da reden wir von 70 aufwärts, nicht bei 90 aufwärts, ist die Chance, dass was besser wird, sehr gering. Und dann bei Menschen über 80 ist sie noch geringer. Und insofern schauen wir dort nicht mehr ganz genau hin, sondern machen mal 5 Jahre und überprüfen es gerade nicht mehr so genau. Und das finde ich halt wirklich eine massive Abkehr von dem, was eigentlich der Gesetzgeber von 2018 wollte. Sehr angetrieben von der Behindertenrechtskonvention damals, zu sagen, okay, wir schauen jetzt nicht mehr quasi, was für Diagnose, was für psychiatrische Diagnose hat der Mensch, sondern Behindertenrechtskonvention sagt einfach, die Diagnose ist im Grunde egal. Es ist egal, ob es eine Schizophrenie, eine Demenz, eine bipolare Störung gibt, geht aus von einem sozialen, von einem menschenrechtlichen Modell der Behinderung. Also zu sagen, wie werde ich behindert durch Barrieren? Das möchte ich gar nicht ausfinden, denn es aber ganz neue Denkweise einfach abzugehen, zu sagen, Alter ist eine Diagnose, also eine Demenz eine Diagnose und deswegen passiert das. Also vom Denken her wäre es eigentlich anders gedacht, zu sagen, es ist egal, ob der Mensch jetzt 70 ist, 50 ist oder 90 ist, ich muss mir die Person anschauen und braucht er wirklich weiterhin eine Vertretung. Und da haben wir jetzt einen ziemlichen Schwenk wieder mit budgetären Gründen. Angeblich gibt es ja kein Geld, wir streichen im Sozialbereich und wir kommen einfach wieder zu einer Diskriminierung. Also wir kommen ganz klar zu einer Altersdiskriminierung, indem wir mit solchen Aussagen ab 70, naja, schauen wir nicht mehr so genau hin, weil das wird schon was sein. Das ist eine Denkweise, die eigentlich, wo ich gehofft hätte, dass eigentlich seit vielen Jahren überholt ist. Und die Frage mit dem persönlichen Kontakt.
Da war noch die Frage eben, wenn ich jetzt so Vereine engagiere, muss ich dann trotzdem den persönlichen Kontakt herstellen?
Ich glaube, die Frage war, wenn die Person in einem betreuten Wohnen zum Beispiel lebt, ob dann der Erwachsenenvertreter trotzdem einmal im Monat vorbeikommen muss. Und die Antwort ist ja. Also diese Verpflichtung gilt eigentlich immer, außer wenn der Erwachsenenvertreter für ausschließlich finanzielle Belange eingesetzt wurde. Da reicht das, glaube ich, aus, wenn man sagt, man hält in einem angemessenen Maße Kontakt.
Dazu muss man aber eines immer sagen, es ist im Gesetz nicht immer vorgesehen, der persönliche Kontakt muss durch Besuchen sein. Ich kann meine Betroffenen, mit denen ich 4-mal am Tag telefoniere, halte ich persönlichen Kontakt. Es ist aber auch nicht die Aufgabe des Erwachsenenvertreters in einem Pflegeheim, die betroffene Dame zu wenden, um zu schauen, ob sie offen liegt. Das ist nicht unser Job, das dürfen wir nicht. Also man muss da schon sehr genau unterscheiden und es bringt meines Erachtens auch nichts, dass man auf Punkt und Beistrich sagt, heute ist der Erste, heute fahr ins Pflegeheim A, morgen ist der Zweite, morgen fahr ins Pflegeheim A und mach so, wie es alte Kollegen einmal gesagt haben, eine Lebendkontrolle. Ja, das ist genau für nichts. Ja, da fahre ich lieber in 1,5 Monat hin und fahre dafür 2-mal mit ihr mit der Rettung ins Krankenhaus, weil es notwendig ist, als wenn ich jetzt nur ins Pflegeheim fahre, um dort, das gibt es übrigens auch Kollegen, die das unbedingt nachgewiesen haben wollen und sich dort einen Stempel besorgen. Ja, ich meine, ich bin ja nicht beim Sammelalbum, wo ich mir einen Stempel besorge.
Also vielen Dank für diese Einblicke. Ich darf Sie sehr dazu einladen, sich das aktuelle Heft zu holen, anzuschauen. Es ist auch seit 2 Tagen online unter www.dossier.at verfügbar. Johanna, kannst du aufs nächste Slide nochmal machen? Unter der Seite crowdfunding.dossier.at kann man das Magazin bestellen. Das neue Format ist 12 Euro und es sind eben weit mehr Geschichten, Einblicke, Eindrücke als das, was wir heute erzählen konnten. Und wir finanzieren unsere Recherchen eben vor allem durch Sie und tragen Sie es weiter, damit wir weiter recherchieren können. Und ich bedanke mich ganz herzlich beim Podium fürs Mitdiskutieren, fürs Kommen und bei Ihnen, dass Sie heute da sind. Vielen herzlichen Dank.